letzte offizielle Episode des Travelholics Podcast in 2025, die vielleicht ikonisch ist, mit einem definitiv ikonischen Song Time von Pink Floyd vom Album The Dark Side of the Moon, was 1972-73 in den Abbey Road Studios in London aufgenommen wurde. Legendär ist das Intro, das sind diese tickenden und schlagenden Uhren, die Alan Parsons in einem alten Antiquitätengeschäft einzeln aufgenommen hat und die eigentlich gar nicht für den Song gedacht waren. Ein anderer Fun Fact ist übrigens, dass David Gilmour diesen Song erst gar nicht singen wollte. Roger Waters hatte den Text geschrieben, hat dann aber gesagt, du hast definitiv die bessere Stimme dafür. Time heißt dieser Song und Time ist auch das Thema in dieser Episode, denn ich habe, wie schon im letzten Jahr, die Chefredaktion der FVW Travel Talk in Hamburg besucht, diesmal in neuen Räumen, um einen Jahresrückblick 2025 zu besprechen. Unterhaltsam und sehr kompetent geben Klaus Hildebrand und Alexander Krug von FVW Travel Talk Auskunft und Einblicke in die Entwicklung der Branche, in aktuelle Trends und in das, was in diesem Jahr besonders und bemerkenswert war. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören bei dieser letzten offiziellen Episode des Travelholics Podcast, bevor in der nächsten Woche dann noch die traditionelle Weihnachtsgeschichte erscheint. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zum Jahresrückblick mit der Chefredaktion der FVW Travel Talk aus Hamburg. In neuen Räumen der FVW Travel Talk habe ich die beiden Chefredakteure Klaus Hildebrand und Alexander Krug direkt nach der Redaktionskonferenz zum Redaktionsschluss des letzten Heftes 2025 getroffen und sage jetzt herzlich willkommen. Moin, moin.
Einer der ersten offiziellen Besucher in unseren neuen Räumlichkeiten.
Das freut mich sehr und besonders cool ist es natürlich auch, dass wir das jetzt zum zweiten Mal machen, den Jahresrückblick mit der Chefredaktion und uns darüber unterhalten, was das Jahr so gebracht hat und was das Neue bringen könnte. Ich habe so ein paar Themen, die ich ganz gerne mit euch diskutieren möchte, aber vielleicht als allererstes, Alex, lass uns mal über dieses Thema neue Räume, FVW, alles neu bei der FVW sprechen. Ihr seid umgezogen von der Wandsbecker nach Hammerbrook. Näher dran an den Hauptbahnhof und sehr, sehr schöne Räume, so wie ich es jetzt gesehen habe. Wie kam es, warum und wie fühlt ihr euch hier?
Also wir haben einen ganz tollen Spirit. Man sagt ja immer, durch so einen Umzug wird auch so ein bisschen so ein Neuanfang nochmal anders materialisiert. Und tatsächlich sind seit einer Woche hier. Es macht uns total viel Spaß. Wir haben kurze Wege, es sind helle Räumlichkeiten. Man kann durch das Glas, weil hier ganz viel Glas auch verbaut wurde, immer gut durchblicken. Transparenz, wir haben also ohnehin eine hohe Präsenzquote. Das macht es auch ganz lebendig. Also wir fühlen uns hier wohl. Und warum ist das nötig geworden? Wir haben ja, wie viele in der Branche auch wissen, viele Ressourcen nach Frankfurt gegeben. Unsere Mutter, der Deutsche Fachverlag, sitzt in Frankfurt in der Mainzer Landstraße. Dort ist so IT und Personal und Event ist auch da rüber gewandert und viele andere Ressourcen. Und der Kern unseres Hauses, natürlich die Redaktion, nenne ich natürlich als Schärfer der Kürze erst, und Sales. Und dann haben wir noch die Akademie, die bei uns ja auch dazugehört. Das ist alles in Hamburg, also die Kernkompetenz, die du dich einfach querschnittsmäßig irgendwo anders ansiedeln kannst. Aber dafür brauchen wir eben nicht mehr so viel Räumlichkeiten. Und dann haben wir uns eine neue Immobilie gesucht und der Leerstand ist natürlich nicht nur in Hamburg riesig und haben jetzt für 750 Quadratmetern für knapp 35 Kolleginnen und Kollegen was Tolles gefunden. Das ist keine ganz, ganz neue Immobilie, aber durch die Bauweise hier mit dem vielen Glas und natürlich neuer Teppichboden und neuer Anstrich und eine neue Küche wirkt das wie ein kompletter Neueinzug. Wir haben uns von vielen Ballast befreit, haben ganz viel USM, das darf ich ohne den Preis zu sagen, war noch vertickt, weil wir gar nicht mehr so viel USM-Möbel brauchen. Jeder, der sich auskennt, weiß, wie viel Geld das wert ist. Also wir sind guter Dinge. Es war nicht ganz ohne Kraftanstrengung, so zum Jahresende für die Jahrestagung dann jetzt auch noch den Umzug vorzubereiten, aber es ist uns gut gelungen und wir fühlen uns so gut.
Und man sieht.
Ich habe ein Doppelbüro auf dem Jahr, ja, ein Zweierbüro. Vorher hatten wir Einzelbüros auch nicht, aber es gelingt es früher. Aber natürlich auf dem Papier erstmal gar nicht so einfach, weil man sieht, oh Gott, so dicht sind die Schreibtische und wir telefonieren beide laut. So, aber es klappt.
Da muss ich Klaus mal mit reinholen, weil letztes Jahr hat er im Rückblick gesagt, er möchte jetzt eigentlich 2025 schon ein bisschen kürzer treten. Jetzt sitzt er aber hier, hat ein Doppelbüro mit dem Alex und hast du es dir nochmal überlegt?
Nein, ich bin wirklich seit 1.7. in Altersteilzeit. Also offiziell arbeite ich nur 20 Stunden, ist noch ein bisschen mehr, aber das, meine Kolleginnen und Kollegen, die auch ja Teilzeit machen, sagen, willkommen im Club, jetzt weißt du mal, wie das ist. Man wird irgendwie gefühlt nie fertig, aber ich will in der Tat kürzer treten. Ich bin 63, werde bald 64, das war immer mein Ziel. Ich kann mir das glücklicherweise hier auch so machen in unserem Unternehmen. Das ist der große Vorteil, wenn man zu einem größeren Unternehmen gehört. Wir gehören ja zur DRV Mediengruppe, einem der größten Fachverlage in Deutschland mit über 100 verschiedenen Titeln. Und da gibt es dann solche Programme. Das ist eine schöne Sache. Ich freue mich da sehr, dass ich das machen darf und kann. Ich mache das aber so, dass ich das über 2 Jahre mache und 2 Jahre mit halber Stundenzahl arbeite. Einige andere Kolleginnen und Kollegen, auch in der Branche, auch bei uns, haben das so gemacht. Die arbeiten 1 Jahr aktiv und 1 Jahr passiv. Ich wollte aber nicht so von 100 oder von 110 auf 0, sondern eher so ein bisschen langsamer da aus switchen. Und das finde ich gut.
Und gefühlt bist du eigentlich immer noch da. Du bist auf Reisen, du bist auf diesen vielen Reisen, die die FVW ja mittlerweile auch veranstaltet in Destinationen. Das fand ich sehr spannend, wenn man jetzt so einen ersten kleinen Rückblick macht. In wie vielen Ländern warst du in diesem Jahr?
Ich war deutlich weniger unterwegs. Also ich war viel, viel weniger unterwegs als in den Vorjahren. Also ich war gar nicht immer in Griechenland, Türkei. Aber es war viel, viel weniger. Also weil ich auch die Reisen eigentlich fast noch stärker einschränke. Weil um irgendwie mit meinem Zeitbudget hinzukommen, kann ich eben auch nicht mehr so viel unterwegs sein. Aber insofern, also das ist, es gelingt mir schon immer besser. Und mein Ziel ist fürs nächste Jahr, das noch besser zu machen. Weil es ist so, das Leben ist irgendwann endlich. Und man muss auch mal ein bisschen auf sich selber schauen. Ich habe Familie, ich habe 3 Kinder, auch noch ein relativ kleines. Ich habe sogar schon ein Enkelkind dieses Jahr bekommen. Also so gesehen, ich will da wirklich mal mehr Zeit auch für mich und meine Familie haben.
So ganz vorbei ist es aber trotzdem nicht mit der Geschichte, Alex, oder? Und du genießt das auch, dass der Kollege mit der Erfahrung mit im Zimmer ist, oder?
Ja, absolut, als Klaus das gerade sagte, diese 2 unterschiedlichen Formen der Altersteilzeit. Ne? Also entweder ganz von 100 auf 0 oder eben eine Weile 50% ist Gold wert. Und ich sage das auch jedem, der es wissen will oder der es auch nicht wissen will. Das, was Klaus und ich hier machen, ist gegen das Lehrbuch. Ja. In der Transformation 2 Chefs über so lange Zeit mitzuführen, die natürlich ein Stück weit auch für unterschiedliche Prämissen stehen, ganz klar. Einer hat das hier maßgeblich mit aufgebaut und der andere kommt mit etwas mehr sozusagen Blick, was könnte noch darauf werden in der Langfristperspektive und macht es sich vielleicht einfacher, manches abzuschneiden, was aber einen hohen Wert hat. Das ist im Lehrbuch nicht gut, aber es ist trotzdem total sinnvoll und ein Erfolgsmodell, wie wir das hier leben, weil wenn du miteinander klarkommst und auch ein Team hast, was eine gewisse Veränderungsbereitschaft hat, dann ist es gerade im Fachjournalismus und gerade im Fachjournalismus, aber auch vielleicht gerade in der Komplexität der Tourismusindustrie ganz, ganz, ganz wertvoll, dass man eben die Erfahrung, oder nicht nur touristisch, auch publizistisch auf dieses Verlagshaus gesehen, mitführt und beide jeweils einen Schritt immer mal bei verschiedenen Themenfeldern zurückgehen und sagen, nee, da können wir noch was Neues lernen, sagt der eine. Der andere sagt, nee, es muss nicht so dogmatisch die Veränderung herbeigeführt werden, sondern wir finden da einen Weg, der wie allen gerecht wird. Und das gelingt uns wirklich gut. Ich bin total happy, dass wir das jetzt auch 1,5 Jahre fortführen. Natürlich bauen wir vor für den Tag, wenn Klaus mit einer unglaublichen Fachkompetenz und durchdringenden Netzwerk im Markt, also Durchdringung des Marktes, sagen wir intellektuell, aber auch in seinem Netzwerk. Wenn es irgendwann nicht mehr da ist und er dann das Telefon ausmacht, wenn wir anrufen, sozusagen in 1,5 Jahren, es kommt. Wir bauen davor durch verschiedene Maßnahmen, so Kolleginnen und Kollegen auch mal fördern, noch stärker in Fortbildung auch investieren, zum Beispiel. Und Know-how-Transfer und so weiter und so fort. Nein, es gelingt uns gut und ich bin so froh, dass wir eben uns gegen das Lehrbuch oder dass der Verlag, das war ja, lag ja gar nicht so sehr in der Hand von Klaus und mir, der Verlag sich gegen das Lehrbuch entschieden hat, ja.
Und die Fachkompetenz und die Erfahrung von Klaus, die werden wir sicher heute auch noch ein paar Mal reinholen. Ich würde bei dir aber ganz gern nochmal nachfragen, wir haben ja jetzt nicht nur eine Veränderung räumlicher Natur oder personeller Natur, sondern tatsächlich auch im Erscheinungsbild, in der Reichweite, in der Art, wie ihr Kanäle bespielt. Ja. Du hast es im letzten Jahr schon angedeutet, es gibt einen ganz klaren Shift zum Digitalen, auch bei der FOW, bei den Fachmedien. Da würde ich ganz gerne gleich mal ein paar Zahlen hören. Ja. Interessanterweise ist natürlich auch so, in den letzten Jahren war ja das große Thema auch in der Branche immer Digitalisierung. Dieser Hype hat sich so ein bisschen abgeschwächt, ist verdrängt worden durch einen neuen Hype, durch dieses große KI-Thema, werden wir sicher auch noch drüber sprechen. Aber dieses Digitalisierungsthema digitalisiert euch alle, der große Aufruf, der einer Revolutionsplakat gleicht, der ist ein bisschen geringer geworden. Und trotzdem ist das tatsächlich in die DNA übergegangen, oder?
Also bei uns ist es. Es war ja vorher auch nicht in der DNA. Ja. Also FOW Medien ist ein Medienhaus, wo schon sehr früh Digitalabos im Fokus waren, sehr früh Newsletter-Stamm aufgebaut wurde, sehr früh Content auch über das Portal FOW.de angeboten wurde, Social-Media-Kanäle aufgebaut etc., die einen großen Zuwachs haben. Aber natürlich ist immer, weil man sich nicht zerteilen kann, weil der Tag auch endlich ist, und weil Prozesskosten auch ein Hemmschuh sein können, ist immer der Fokus das Entscheidende. Und wir haben sicherlich jetzt nochmal Speed aufgenommen, in dem Sinne, dass wir jeden Tag das Digitalprodukt in den Mittelpunkt stellen, dass das Digitalprodukt auch diverser wird. Wir haben eine extrem starke Kompetenz und auch Vielfalt im Bewegtbild uns erarbeitet. Wir gucken sehr stark auf die Aufmacher unserer Newsletter. Wir haben 4 Newsletter am Tag. Einer ist der Business Newsletter, der wird vornehmlich von wenigen Kollegen, allen voran von Oliver Graue, bestückt und gemanagt. Alle anderen Newsletter, den um 8 Uhr, der am stärksten Reichweite, wo man wirklich, auch wenn man uns vorab News exklusiv gibt, Zehntausende Mitarbeiter der Branche, ne, Mitarbeiterinnen der Branche erreichen können am Morgen um 8 Uhr, 12 Uhr fokussiert auf das Reisebüro, der Kauter Newsletter um 15 Uhr nochmal sozusagen der Abänder des Tages. Da hast du Bums draußen, ja, ad hoc in den Inboxen der Angestellten der Reisewirtschaft, vom Reisebüro bis zur Chefetage. Das macht richtig Laune und das fokussieren wir. Und das Printprodukt, auch als E-Paper zu bekommen, ist in jedem Abo im Übrigen inkludiert. Das E-Paper, Print ist ein kleiner Aufpreis, ist sozusagen die Krönung der Kuration. Ja? Alle 14 Tage, roundabout, wir haben auch eine Doppelausgabe, ist da das Best-of sozusagen, auch exklusive Geschichten, die vorher noch nicht online waren, aber viel auch, was wir nochmal auf online als Best-of sozusagen herausführen.
Da muss ich auch wirklich sagen, da hat Alex wirklich noch einen ganz anderen Drive reingebracht. Es war nicht so, dass wir nicht digital waren, aber Alex, dieser Fokus ist aber ein ganz anderer. Und ja, das ist auch wichtig. Wir sehen natürlich, wir machen unser Print-Magazin nach wie vor, solange es Leute auch lesen wollen. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich lese das mal ganz gerne, weil unsere Branche ist ja eine Branche, wo die Menschen auch typischerweise fast den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Aber natürlich ist es abnehmen. Das Gute ist eigentlich, dass wir auch von diesem Produkt gar nicht mehr abhängig sind. Also wenn ich manchmal in der Branche unterwegs bin und auch ein paar halt vorne sage, ich sehe ja, ihr habt ja weniger Anzeigen da und so, euch geht's ja so schlecht, das ist gar nicht so. Ich kann mal eine Zahl, glaube ich, nennen. Also die Anzeigenerlöse für unser Printheft machen noch 20% unseres Gesamtumsatzes aus, mit abnehmender Tendenz. Sprich, alles andere ist andere Dinge. Abo, Event, das digital, auch wir monetarisieren natürlich auch das, was Alex Maske mir auch ausgebaut hat, unser Bewegtbild. Also wir haben viele andere Einnahmequellen. Wir machen E-Learnings für viele Unternehmen, für viele Partner. Wir machen meine Reise, ein digitales Kundenmagazin. Also wir haben mittlerweile ein ganz breites Portfolio, was alles digital ist, bis auf Events. Aber die Events laufen auf, das haben wir ja gesehen nach Corona. Im November war gefühlt hier kein Mensch da, weil jede kennt Kooperation, jeder Reiseveranstalter, alle machen ihre Tagungen, machen ihre Events. CTB läuft, der Virtual Markt war voll wie nie zuvor. Die Feature wird im Januar auch laufen. Also Events sind auch wieder gefragt. Ne? Also vielleicht gerade, weil die Leute viele andere Treffen dann digital machen. Also, aber so gesehen sind wir eigentlich vom Printprodukt wirtschaftlich gar nicht mehr abgesehen.
Seid ihr tatsächlich mehr als jetzt nur das klassische Medienhaus geworden, sondern, also ich habe ja manchmal das Gefühl, ihr seid Reiseveranstalter, Eventagenturen, ihr seid überall und ich meine, 35 Leute hast du gesagt, das ist ja jetzt auch kein kein Riesenteam, ne? Also ihr seid schon sehr, sehr agil unterwegs. Aber jetzt lasst uns mal ganz kurz ein bisschen Wissenstransfer auch. Ich habe gelernt, ihr habt 4 Newsletter am Tag. Ein Reisebüro hat vielleicht einen im Monat oder eine Kooperation. Also ich kenne Kooperationen, die unsere Systeme nutzen, die machen einen die Woche. Nun hast du gesagt, Alex, ganz wichtig ist immer der Erste, der Aufmacher, der dann zu Klicks führt, zum Weiterführen, also der konvertiert. Jetzt frage ich euch beide, ihr könnt beide antworten, wie ihr wollt. Wie komme ich denn an eine gute Story? Wie muss ein Aufmacher sein, damit der wirklich konvertiert?
Also für uns ist immer wichtig, dass wir auch exklusive Geschichten haben. Wir machen pro Tag 30, 35 Berichte, Meldungen. Wir berichten natürlich auch all das, was man sozusagen als Grundrauschen, was die Basisversorgung ist. Hier gibt es ein neues Hotel in der Karibik, dort fliegt Kunde eine neue Strecke an und hier hat Unilever einen neuen Katalog rausgebracht. Das ist alles jetzt nicht die Burner News, die bringen auch alle anderen, die bringen wir aber auf, weil es dazu und weil den einen oder anderen interessiert es auch, der vielleicht keine Karte diese Produkte missbraucht. Das brauchen wir auch. Aber das sind nicht die Nachrichten, weswegen die Leute uns abonnieren und sagen, das will ich unbedingt lesen, weil das kann man im Zweifel auch bei dem.
Aber wenn zum Beispiel eine Geschäftsleitung einer großen Digitalagentur in München zurücktritt, genau, dann seid ihr die Ersten, die das bringen und ganz schnell.
Genau. Also ich nehme mal ein Beispiel von heute, was gerade an dem heutigen Tag, heute unsere auch mal Geschichte ist, eine Geschichte, die ich gemacht habe über Condor Holidays. Das ist ein Reiseveranstalter, den Karl-Heinz Gögel, der ja schon Air Berlin Holidays und Eltour und Eurowings Holidays noch nicht verkauft hat, zusammen mit Condor gemacht, mit einem völlig anderen Modell, mit dem Pilotkunde von Peakwork, von dem neuen der Tour Operator System Nexus, rein KI gesteuert mit dem Neustar, den unseren Insider in der Branche auch bekannt. Also ein ganz anderes Modell. Bin ich den ganzen Tag in Baden-Baden gewesen, haben es angeschaut, habe geguckt, wie sie es machen, habe den Carlos Gürtel getroffen, den Kondorschaft Gerber. Was machen die auch? Das ist eine Geschichte, die haben wir alleine, die haben wir exklusiv. Da war kein anderer Journalist dabei. Die ist lange vorbereitet, mit allen besprochen. Das ist eine Geschichte, die eine Aufmacherqualität hat. Die heute auch Nummer 1 ist. Ist jetzt ein bisschen doof, wenn man sein eigenes Beispiel nennt, aber es ist eben.
Ja, das ist ja, dafür bin ich hier.
Das ist eben eine Aufmachergeschichte. Aber das jetzt irgendwie hin, dass sie 27. Hotel in der Karibik aufmacht, wäre jetzt keine Aufmachergeschichte. Vielleicht eine große Analyse. Warum gehen Hilton, Marriott, Rio alle in die Karibik? Und was sagen die Reiseveranstalter dazu? Und was sagt der deutsche Markt? Das wäre wieder eine Geschichte. Ja. Aber das wäre immer was Eigenes. Ne? Aber nicht die Produktnews. Und so grenzt uns ab. Es gibt auch eben unsere Mitbewerber, die wir sehr schätzen und die auch gut für den Markt sind. Aber die teilweise wirklich nur die Pressemitteilung verarbeiten. Und das machen wir nicht. Sonst könnten wir auch mit weniger Leuten auskommen.
Genau. Ja, absolut. Und diese Verbindung sozusagen aus den schnellen Pressemitteilungen, dann wirklich relevante Geschichten daraus machen, wie Klaus da sagt, irgendwie dann den Markt zu betrachten, weil man merkt, wie da sind gerade ganz viele Hotelneueröffnungen als ein Beispiel. Das ist eben genau auch die digitale Kür. Wir haben jeden Tag eine Themenkonferenz, wo wir den Tag mal besprechen, was kommt als Aufmacher, was wird heute fertig, damit wir eben auch wissen, mit welchen Highlights sozusagen wir haben ein ganzes Programm bis zum nächsten Morgen bestücken, bis zum nächsten 8 Uhr Newsletter sozusagen am Folgetag. Und da ist es ganz oft so, dass wir sagen, das ist ein ganz spannendes Thema, was da per Pressemitteilung kam, aber eigentlich müssen wir da nochmal nachfragen. Beispiel, Petition, es gibt gerade die Petition gegen Rückvergütung. Natürlich geht das ganz stark ans Veranstaltergeschäft mit den Vertriebsplattformen, allen voran Check24. Also ist es für uns als in unserem Selbstverständnis, können wir nicht einfach nur von dieser Petition berichten. Das Thema hat Tragweite, also fragen wir bei den Veranstaltern nach und kriegen da natürlich auch sehr viele Nuancen raus, die geben ja erlauben Check24 teilweise eben auch die Rückvergütung. Also in dem klassischen Pauschalreisesegment von Check24, im neuen Kreuzfahrtsegment ist das anders. Da ist Check24 viel zurückhaltender. Warum? Weil eben unter anderem Marktführer IA Cruises da natürlich ganz andere Regeln sozusagen einzieht, die ja als Vorreiter im Kampf gegen Rückvergütungen gelten. Und jetzt aber eben alle anderen Veranstalter mal zu befragen, die großen, wie steht ihr zu dieser Petition, was wäre, wenn, könnt ihr euch vorstellen, das und so weiter und so fort. Das ist eben genau das Spannende und das differenziert uns. Wir haben den Anspruch, den Hintergrund, die weiteren Folgefragen, Ableitungen von Geschichten auch zu recherchieren und dann eben zu transportieren und natürlich exklusive Interviews. Ja, wenn jetzt Rahmenvorstellungen in Frankfurt, Berlin etc. waren, also Frankfurt, der Tour, Berlin, TUI, dann führen wir noch weitergehende Interviews, die wir dann eben auch wo wir mehr in die Tiefe gehen. Ne? Warum wird Kuba gestrichen? Was für ein Potenzial hat Ägypten noch versus also im Kampf gegen die Türkei, wenn man so will, das transportieren wir.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in den sehr touristischen Themen, auch gerne ein bisschen rückblickend betrachtet. Was hat sich in diesem Jahr so ereignet? Was ist passiert? Was hat das Jahr geprägt? Vielleicht auch, ich will nur noch mal den Faden meiner Frage aufnehmen und vielleicht ein Shoutout an die Reisebüros. Lest diese Themen, nehmt auch diese Aufmacherthemen mit. Und wenn es eine Neueröffnung gibt in der Karibik und ihr denkt, das könnte für meine Kunden interessant sein, dann verlängert doch das Thema einfach und berichtet auch darüber. Das heißt, nutzt tatsächlich, aggregiert diese Informationen, nutzt die und seid dann ebenfalls die Ersten bei euren Kunden, die darüber berichten, welches neue Haus in der Karibik aufmacht. Ne?
Ich bin dir dankbar für diesen Einschub, weil genauso funktioniert das. Deswegen machen wir das Systemangebot. Gab einen Counter natürlich mit unserem 12 Uhr Newsletter, um das dann zu verlängern. Weil wenn du da auf der Erste sagst, guck mal hier, was es ja Neues gibt, hast du immer wieder Kommunikationspunkte, Anknüpfung, Anlässe, deinen potenziellen Kunden oder Stammkunden, wie auch immer, anzusprechen. Exakt wie du sagst, Roman, so funktioniert es.
Dann lass uns mal auf das Jahr schauen und so ein bisschen schauen. Du hast jetzt eine Sache, nee, Klaus hat eine Sache gesagt mit dem Thema Holiday, hier, Kögel, Baden-Baden, KI-gestützte, neues Tour-Operator-System. Wir haben schon darüber gesprochen, wie entsteht touristischer Content aktuell. Das ist auch anders. Was sind so in eurer Wahrnehmung die großen disruptiven Trends in der Touristik, die sich in diesem Jahr herauskristallisiert haben? Sind es noch die Reisebüros, die Reisewünsche wecken? Sind es noch die klassischen Veranstalter, die neue Produkte designen? Sind es die Technikplattformen? Also ich gebe jetzt so ein paar Keywords rein. Lass uns mal darüber reden.
Also das große Thema ist KI. KI ist überall und allem drin. Das ist im Grunde, wird bald, es ist ja schon bald drin, jede Google-Suche, jede ChatGPT, überall. Aber es ist ja auch, es zieht, hat ja Einzug in die Systeme. Ne? Also es wird ja in allen Systemen drin sein. KI wird den Content machen, auch Reisebüros nutzen. Da gibt es ja auch Dienstleister, die das machen. Gute Reisebüros nutzen ja all diese Dinge schon. Und natürlich kann eine gute KI viele Dinge machen, die auch eine Reisebüro kann und auch da noch besser, bald noch besser machen. Also zum Beispiel, man gibt mir eine Rundreisevorschlag für die USA und ähnliches. Aber wenn ich das als Reisebüro immer noch anreichern kann, wenn ich es immer noch persönlichen Service bieten kann, wenn ich immer noch Empfehlungen geben kann, dann kann ich, habe ich immer noch einen Mehrwert. Aber KI ist das große Thema. Wir sind ja gerade ist am Anfang da beim ganzen Thema. Es ist auch interessant, dass ja, finde ich, das KI disruptiv ist, dass ja auch selbst Giganten sich wieder verändern. Also wer hätte gedacht, dass Google eigentlich nochmal einen riesen Wettbewerb bekommt. Und, wir sehen ja, wie auch, sehen wir bei uns übrigens auch ein bisschen, dass Google-Traffic weniger wird. Toi, 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 sind wir jemand, der nicht von Google-Traffic abhängig ist, sondern wir leben eigentlich von unserer Haupt. Wegen sind die Newsletter. Also, und wir haben auch sogar noch eine ganze Menge Direct-Traffic. Also, die Leute gehen auf fvw.de, auf unsere Mobil- oder auf unsere Desktop-Seite und schauen mal, was ist denn heute so los. Also, so gesehen, oder kommen über Social Media auch. Also, so gesehen, wer hätte gedacht, dass auch Google sich völlig verändert. Und man, das zeigt mir, dass auch das alles noch gar nicht zu Ende ist. Auch wer weiß denn, ob Expedia und Booking die nächsten 10, 20 Jahre so dominant bleiben werden, wie sie derzeit sind. Ist das vielleicht bei Trip.com, die mit KI ganz weit vorne sind, die Chinesen, sind das noch ganz andere. Also das ist vieles im Plus, das macht es spannend. Aber das ist, ich glaube, KI ist wirklich das Thema, das die nächsten Jahre prägen wird, auch in der Reise.
Macht ihr im Markt irgendjemanden aus, der sich da besonders hervortut?
Beim Thema KI? Würde ich jetzt nicht keinen direkt ausmachen. Ich glaube, Klaus hat recht, dass eben auch aus anderen Märkten dadurch mit viel geringerem Aufwand und ganz anderen Ansprachemöglichkeiten und personalisiertem Content, Beispiel chinesische Player auch auf unseren Markt drängen mit gebundelten Reiseformen, wie auch immer, ob das dann eine Pauschalreise ist oder eben nicht. Ne? Da gibt's ja knapp unter der Flughöhe auch schon von vielen großen OTAs schon lange Angebote. Aber wenn du mich fragst, was ist der große, sag mal, Transformationstrend? Also bin völlig bei Klaus, dass KI in der Dimension wahrscheinlich immer noch unterschätzt wird, was das eben auf lange Frist bewirken kann. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass der große Trend, nämlich der Shift zum Digitalen, uns weiter oder die Branche weiter vor große Herausforderungen stellt, eben wie die Anwanderung aus dem Reisebüro eben immer weiter stattfindet, es immer herausfordernder wird, Kundengruppen zu halten, das immer mehr Geschäft, also die Last-Minute-Bucher sind schon längst sozusagen weg aus dem Reisebüro, das aber auch andere Buchungszeitpunkte oder eben auch vielleicht komplexe Reiseformen auch stärker durch OTAs abgefischt werden. Das sind schon für ein Reisebüro, was sich dagegen nicht wappnet, bedrohliche Szenarien, und die gehen immer weiter. Ja, das ist kein schleichender Prozess, aber ein doch langsamer Prozess. Wir haben davor bei der Branche, ist ja auch nicht nur die Touristik, auch viele andere Bereiche, Automobilverkauf oder Handyverkauf, wie auch immer, ist es ja überall genauso. Da wird seit Jahrzehnten davor gewarnt, was das am Ende des Tages für eine Dimension erreichen kann. Aber es geht dann eben doch langsam, aber stetig. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie große Kooperationschefs auch selber die Öffentlichkeit suchen, ja, immer Karatscha oder Thomas Bösel, die auch bei uns zum Beispiel nach vorne gehen, sagen, Achtung Leute, ne, das ist disruptiv. Und wir brauchen uns super, super Frühbucherangebote, damit wir jetzt in die Beratung gehen können und viel Geld aus dem Markt holen. Oder Thomas Böse, der eben auch bei uns im Video gesagt hat, dass die Transformation schon sehr umfassend ist und dass Skalierung sehr, sehr wichtig ist. Er selber kauft ja mit der ATK auch viel dazu und so weiter, um da viel Marktmacht bei sich zu bündeln. Also das sind, glaube ich, die großen Themen in der Digitalisierung, die anhalten und die einfach unaufhaltsam uns belasten oder Veränderungen einfordern.
Ja. Treiben denn diese digitalen Themen eigentlich auch eine Veränderung der Vertriebslandschaft? Ich würde sagen, ja. Also ich meine, ich habe in diesem Jahr beobachtet, dass das Thema mobiler Vertrieb sich weiterentwickelt, sehr stark. Also die Steigerungsraten bei den mobilen Reiseverkäufern und Reiseberatern, Reiseinspiratoren, Inspiratorinnen ist viel stärker gewachsen als die der klassischen stationären Reisebüros, oder Klaus?
Ja, das sind ja teilweise auch ehemals stationäre Reisebüros, die kein Laden lokal mehr haben. Wenn man sich in den USA schaut, wo das ganze Thema Digitalisierung weiter ist, da gibt es ja fast kaum noch klassische Reisebus, aber sehr viele mobile, die zum Beispiel auch spezialisiert sind auf Kreuzfahrten, auf andere Themen. Also es gibt da auch dort auch in den USA immer noch einen personenbedingten Verkauf sozusagen. Das wird jetzt auch in Deutschland immer weitergehen. Ich glaube, Deutschland wird da nicht so radikal sein wie die USA. Es wird immer noch jede Menge Reisebus geben. Wir sehen ja nach Schwelzen, wir hatten vor der Pandemie irgendwie laut DRV-Zahlen um die 11.000. Jetzt sind wir noch, jeder Schätzung, es gibt dieses DRV-Barometer nicht mehr, aber so zwischen 6.000 und 7.000 irgendwo. Das wird wahrscheinlich nur weiter runtergehen. Ich glaube, irgendwann wird ein Boden erreicht werden, dann halten sie vielleicht noch 3.000, 4.000. Das sind aber die Guten dann. Das sind wenig die Guten. Und die Guten der Reise, ich kenne ja auch viele, bin mit ihnen auf Reisen und andere Themen, die machen immer alles richtig. Das ist immer so komisch, die haben nicht einen Erfolgsfaktor, sondern die sind immer an allen gut. Die behandeln ihre Leute ordentlich, kriegen deshalb auch, haben auch keine Nachwuchssorgen. Die haben auch ein Reisebüro, das vernünftig aussieht und nicht wie so ein Last-Minute-Counter, der schnell zusammengestückelt wurde. Die haben auch ein eigenes Flair. Das ist nicht nur jetzt von den Veranstaltern sozusagen vorgegebene Werbung. Die haben einfach Fachkompetenz und die haben häufig auch Spezialitäten. Also die kennen sich entweder beim Thema Kreuzfahrt aus oder sind die absoluten Türkei-Experten oder Fernreise-Experten. Also gerade auch bei dem Reiseformen, die komplexer sind, höherpreisiger sind, komplizierter zu buchen sind und haben da ihre treue Stammkundschaft. Die machen natürlich auch Newsletter, die nutzen natürlich längst die KI-Tools, die haben natürlich eine vernünftige Website auch, gibt es da auch noch ganz viele grottige. Also die haben ganz viele Dinge, die richtig machen und die wird es auch weiterhin geben.
Die haben oft auch eine eigene Community, so ja. Privaten, ja. Das ist dann irgendwie vernetzt in irgendwelchen Sportclubs oder, ne?
Das ist ganz spannend, ja.
Und dann den Boom auf der jungen Leute, weil sich das da auch wieder rumspricht, weil die Eltern sagen oder die Onkel oder irgendwer sagt, Mensch, bei denen, ne, der diesem, es ist ja nicht so, dass es immer nur die jungen Leute automatisch online, zumal die auch nicht so viel Budget haben, da soll dann auch nicht alles schief gehen. Also so gesehen, die schaffen es wirklich auch nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei den Kunden, der wieder eintreten.
Die hattet ja sogar, ich glaube, es war sogar ein Titel eines Heftes, ne? Die neue Form, also die Influencer als die neuen Reise.
Die Reisebürger, das war ja die Geschichte. Aber ich glaube, ein gutes Reisebuch ist im Grunde ein Influencer, was du sagst.
Ja, darauf will ich hinaus.
Sie sind eine Art Influencer, genau. Die den Leuten auch Inspiration geben. Kein Mensch würde jedoch nach Salada in Oman fahren, haben wir nie jemand gehört. Mhm. Aber es fahren Menschen dahin, weil es ihm offensichtlich jemand empfohlen hat. Ich meine, die erste Kreuzfahrt ist im Grunde durch Empfehlungsmarketing groß geworden.
Ja.
Durch Empfehlungsmarketing von zufriedenen Kunden und vor allem durch Empfehlungsmarketing von Reisebüros. Also so gesehen, es funktioniert und gute Reisebüros sind eine Art Influencer.
Ja. Was machen die Veranstalter? Entwickeln die sich, also merkt ihr dort auch so eine starken Tendenzen in Richtung Veränderung der Strukturen, Veränderung des Portfolios, weil die sind natürlich auch noch stärker abhängig von der Technik, können nicht so schnell wechseln von Produktionssystemen. Du hast jetzt in Baden-Baden gerade was Neues kennengelernt.
Die starten an grünen Wiesen.
Ne? Ja, die haben den großen Vorteil, genau, ne? Das ist das.
Also mit Sicherheit. Also da würde ich jetzt mal vielleicht zwei Trends sehen. Ich war jetzt jüngst bei der Tour in Frankfurt und habe da ein Interview auch geführt und da fand ich ganz interessant, da sagten Boris Rauter und Sven Schikarski, dass sie von 100% der neuen Fans, die sie belegen, ja, zum Beispiel Sportreisen oder was auch immer, der Eventreisen, kommen am Ende 70% durch und 30% kannst du wieder einschaffen. Also was will ich damit sagen? Oder was habe ich da sozusagen gelernt? Du musst eben ganz viel zündend auf neue Segmente belegen, neue Reisen zusammenbandeln, deinen Vertrieb da schulen und, das auf deine Webseite bringen. Aber du weißt eben, dass du manches auch sofort wieder dieses Fail-Fast-Prinzip auch wieder einschaffst. Muss. Also die Agilität, die von Veranstaltungen da gefordert wird, ist sicherlich sehr groß und das ist sicherlich auch im Digitalgeschäft nochmal eine schnellere Schnelllebigkeit. Ja. So, das zum einen. Und zum anderen, wenn du dir große Märkte, Pauschalreisemärkte wie zum Beispiel die Türkei anguckst und da dann siehst, was für ein unglaublicher Preisdruck da herrscht, wie neue Veranstalter, die ganz andere Personalkosten und Strukturen haben, die vornehmlich in der Türkei sozusagen angesiedelt sind, Annex, Coral und Co., wie die eben hier auch sehr preisaggressiv auftreten und Naturi, Derto und Co. das Leben schwer machen und da dann auch von diesen ganz großen Veranstaltern hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, völlig unnötig, jetzt schon so einen Preiskampf zu gehen, aber wir müssen ja irgendwie mitziehen. Also da auch Wertschöpfung aus dem Markt genommen wird und dann auch wiederum Airlines, die großen teuren Airlines gar nicht mehr, also die andere Personalkosten haben, gar nicht mehr so die Türkei anfliegen, sondern eben das Annex Express, Corendon und sonstige, nicht ganz so renommierte Airlines, da merkst du, wie der Preisdruck eben auf so einem eigentlich total etablierten Zielgebiet unglaublich groß ist und da dann eben auch Marge noch mehr weggeht. Und ich glaube, dass die großen, Frankfurt, Hannover, NRW, die großen Veranstalter in ihren Kostenstrukturen da auch in den nächsten Jahren extrem gefordert sind.
Und bei denen wird KI natürlich vieles ändern, wird viele Dinge auch jetzt schon in der Kalkulation, in der ganzen Angebotserstellung, in der Kontenerstellung alles sehr viel einfacher machen. Also es wird ändern. Ich meine, Drew hat auch gerade ein Sparprogramm wieder aufgesetzt im Veranstalterbereich. Nach meiner Erinnerung sozusagen in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie auch schon das 30. Da ist der Druck da, aber da wird KI auch eine Menge machen. Wenn man es mal andersrum wendet, wenn wir vor 10, 15 Jahren, da gab es die große Debatte auch bei uns, haben wir in den 15 Jahren überhaupt noch Reiseveranstalter. Wird es da sein, wie in Amerika, die Leute machen so einen Click und Mix bei Expedia, holen Hotel, holen Flug, Transfer-Service kann ich auch machen oder nehmen ein Taxi gerade so in Destinationen wie Mallorca oder dann Kanarien, wo die Deutschen sich ja wie zu Hause fühlen und viele Gäste schon ewig oft waren. Die kennen das Hotel, die kennen ihren Taxifahrer, die wissen, wie der Flughafen funktioniert. Dass es da immer noch so einen hohen Anteil überhaupt der Reiseveranstalter gibt, ist ja schon fast eine Sensation. Mallorca hat immer noch ungefähr halbe Kanaren, liegen immer noch bei 70-80% Reiseveranstaltergeschäft. Das hätte ja vor vielen Jahren gar keiner gedacht, dass die sich noch so etablieren können, auch in Destinationen wie Ägypten. Und dass sie natürlich durch ihre Finanzkraft, durch ihre Vorauszahlung, durch ihre Partnerschaft, durch die Flugsicherung, durch andere Dinge, durch Service überhaupt noch relevant sind.
Aber natürlich auch durch das Thema, wir schützen dieses Produkt Pauschalreise. Ja, ja. Und wir kümmern uns da auch sehr. Und war ja auch ein großes Thema in diesem Jahr. Nicht nur die Novelle der Pauschalreiserichtlinie, die da in Brüssel diskutiert wird. Es ist auch das Thema, wir haben eine Initiative Pauschalreise, die sich gegründet hat. Liebe Grüße an das Team, die sich darum kümmern und den Namen auch beibehalten wollen. Interessanterweise, wie ich finde. Na, also das Thema Pauschalreise ist ja gerade im deutschen Markt so wirklich relevant. Wenn man sich europaweit das anschaut, hat die Pauschalreise, glaube ich, in Europa keinen sonst so hohen Stellenwert wie in Deutschland, oder?
Das ist noch der skandinavische Markt, das ist noch der britische Markt, der osteuropäische Markt teilweise. Aber Frankreich, Italien, diese Länder funktionieren anders. Da macht man auch sehr viel mehr. Und beim Eingeland, die haben ja auch sehr schöne Länder mit Stränden, mit Bergen, mit
allem. Sag mal den Bundeskanzler, der Rat.
Wunderbar, also sind ja auch sich deshalb wirklich umso bereit, sie denn. Aber es ist in der Tat so, die Package-Tour und auch eine Kreuzfahrt ist ja so gesehen ein Package. Und vielfach sogar ein All-Inclusive-Package. Also funktioniert, weil es ist einfach neudeutsch convenient ist. Und das, auch wenn der Name ein bisschen altmodisch ist, das Produkt ist eigentlich zeitgemäß.
Und es ist halt auch ein Qualitätssiegel. Und ich glaube auch, dass es in der, am Ende in der Marktanteilsverteilung schon auch ein Stück weit die großen Veranstalter schützt, ja, die eben ganz stark sind auf dem, in dem Segment Pauschalreise, schützt gegen die OTAs, die eben das unterlaufen und irgendwas anderes zusammenklicken und mixen, bundeln, ja. Also, dass wir die Pauschalreise haben, ist ein Vorteil für den Erhalt der Wertschöpfung auch bei uns im Land. Ja, auch in den Vertriebsstrukturen, aber natürlich auch ein Kostenfaktor. Ne? Deshalb will man ja möglichst eben an diesem Gerüst auch nicht ruckeln. Ne? Es soll irgendwie so bleiben, nicht noch mehr reinkommen, damit es nicht noch teurer wird, auch in anderen Reiseformen, aber auch nicht abschmelzen den Schutz, damit man eben dieses Argument auch noch hat, was sicherlich, wenn du hast es angesprochen, durch die Initiative Pauschalreise auch noch stärker im Marketing herausgearbeitet werden könnte, damit der Kunde eben weiß, aha, das ist eben dieses Produkt, wo ich irgendwie keine Worries habe, das ist uns alles und wenn irgendwas schief geht, dann bin ich komplett abgesichert. Das macht sicherlich Sinn, das nochmal stärker drauf.
Es gibt ja diverse Player im touristischen oder auch im gewerbepolitischen Markt, die Sache da unterschiedlich betrachten, ja, letztendlich. Ne? Ja. Aber ja, das Produkt Pauschalreise hilft Reisebüros, hilft Veranstaltern auf jeden Fall. Insgesamt sind wir, glaube ich, auch alle ganz froh, dass sich jetzt die Trilog-Verhandlungen so entwickelt haben, wie das berichtet wurde bei euch und bei allen anderen auch natürlich und wie ich das auch
berichtet wird. Wir haben, ich weiß nicht, wann wir hier ausstrahlen, oder?
Wir strahlen nächst am Donnerstag, übermorgen aus, am 18.12. Tag.
Wird ja dann auch bei uns abrufbar sein. Auf www.de haben wir hier nochmal eine Zusammenkunft von Politikveranstaltern und Verbänden genau zu dem Thema. Ja, Maria Linhoff, Achim Wehrmann unter anderem werden dabei sein. Also genau, wir behandeln das weiter und jeder kann dann, wenn der Podcast hört, jetzt auch nochmal diese Sendung sich anschauen.
Ja. Ich glaube übrigens, ein Akteur wird immer völlig unterschätzt und wird gar nicht gesehen. Man guckt immer nicht auf den Kundenmarkt, aus Reisebus, Reiseveranstalter. Aber das ganze Reiseprodukt funktioniert ja nicht ohne Hotel. Und die UTIs, die haben sich stark gewandelt. Vor 15, 20 Jahren haben die gedacht, wir brauchen nicht mehr diese elenden Veranstalter, die uns immer nur am Preis drücken wollen und so weiter. Wir werden uns alle selbst vermarkten, so wie die Hiltons und Marriotts in den USA. Wir haben unsere Kundenclubs und dort werden uns selber rufen. Das Produkt kommt aus der Destination und die Leute werden uns alle über Social Media oder Internet finden und wir sparen schon mal die, keine Ahnung, 30%, die wir noch für den Veranstalter und Reisebüro nochmal als Marge da irgendwie drin haben. Und so, wunderbar, das hat sich völlig gewandelt, weil die Veranstalter merken, die Hoteliers merken, ein durchschnittliches Hotel auf Spanien oder in Türkei oder in Tunesien findet einfach nicht die Kunden nicht. Oder müsste irres Geld in die Hand nehmen, um eine Marke zu machen. Das können selbst große Marken schaffen, es nicht. Eine Media ist direkt buchbar, aber wer bucht denn direkt einen Mediaurlaub aus Deutschland? Also so gesehen, die haben sich völlig gewandt. Die brauchen finanzielle Stabilität, besonders da seit Corona. Die brauchen Vorauszahlung, die brauchen die Gewährleistung, dass sie die ganze Saison haben. Und sie wollen nicht das Schicksal allein wie der Kollege aus den Stadthotels, die haben sich alle gefreut, als damals Booking gab, oh wunderbar, herrlich, endlich sind wir diese blöden Veranstalter und alle.
Ja, jetzt hängen sie an der Nadel, ne?
Ja. Der Buchung in Hotel, der Hotel in Europa, der online getätigen, muss man sagen, nicht der offline, kommen über Booking. Ja. Und wenn ich nicht auf den ersten zwei Seiten bin, habe ich schon verloren. Also so gesehen, sie da, wie es lieber bei den Hoteliers und auch die Hoteliers haben ein großes Interesse.
Du hast dann ein großes Thema aufgemacht mit den Hoteliers, die warten vielleicht natürlich auch, das macht er gerne, ne? Dafür ist er Chefredakteur. Die warten aber vielleicht auch, dass die neuen Player aus anderen Märkten kommen. Ne? Also ist das nicht auch ein Thema? Was machen wir denn eigentlich, wenn jetzt der asiatische Markt die Kanaren für sich entdeckt.
Ja klar, das haben wir jetzt schon. Also wenn du mit den Veranstaltern sprichst, dann sagen die auch, bei den Kanaren ist es echt schwierig, günstige Angebote.
Ist das so, ja?
Ja, auf jeden Fall. Da ist die Preisbereitschaft, also die Rabattbereitschaft, so muss ich sagen, längst nicht so ausgeprägt. Und manche Veranstalter sind auch, sagen wir, relativ pessimistisch, oder natürlich abhängig von der konkreten kanarischen Insel, dass die sich eben schlechter entwickeln, also kein Wachstum haben, ganz im Gegenteil. Und das wird dann oft begründet, ja, das sind eben andere Märkte, die eben die Preise zahlen und die sehr, sehr günstigen Pauschalreisen, die wir eben auch brauchen, um diesen Markt für deutsche Urlauber zu halten, also die Kanaren, die gibt's da dann so nicht. Und die großen Dumping- oder preisaggressiven Angebote kommen eben aus anderen Märkten. Und das switchen die Urlauber dann eben um.
Das gibt es in einigen Destinationen. Ich war zum Beispiel, dass die Reise angesprochen, die ist ja zum ersten Mal in meinem Leben auf Santorin. Eine ganze Menge griechische Inseln, aber ein völlig andere Klientel. Kaum Engländer, kaum Deutsche, Brasilianer, Chinesen, Japaner, viele Lateinamerikaner insgesamt. Völlig anderes Klientel, das hier traf, die von morgens bis abends da ihre Social Media, wahrscheinlich auch nicht nur Instagram, sondern eher für chinesische Medien, Hochzeiten, die da gefeiert wurden. Ich sah dann eine große brasilianische Hochzeit, ich sah dann eine chinesische Hochzeit. Völlig anderes Publikum. Inder, völlig anderes Publikum. Aber das ist eben Santorin. Ja. Die bleiben 3 Tage und kommen dann mit der Großfamilie. Natürlich, die Inder, Chinesen kommen und die wollen sich natürlich die Akropolis angucken oder den Bosporus oder Madrid angucken. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt die massenhaft die Strände von Kreta, Rhodos, Antalya, Djerba und Alcudia
befüllen. Wir bleiben nicht 14 Tage in Thessalonissos. Ja.
Die Inder schon ein bisschen, aber auch nicht viel. Die wollen schnell die Städte sich angucken und die Highlights und Ephesos oder andere Dinge. Aber das Strandhotel auf Kreta wird damit nicht gerettet.
Ja, gutes Beispiel. Genau dasselbe habe ich in Tromsø dieses Jahr erfahren. Ich war für 3 Nächte, 2 Tage in Tromsø, um einmal Orcas da zu sehen und Husky-Rennen zu machen. Ja. Das ist ja wirklich 4 Stunden von Hamburg in Norden geflogen, aber kurz in Bergen umgestiegen und ab Bergen war es dann eine relativ große Maschine und in der waren genau die Länder, die Herkunft der Urlauber, wie du es gerade beschrieben hast, aus Santorin.
Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Influencer. Ne? Also ganz stark geprägt durch Social Media, könnte man generell sagen. Ja. Wie ist das bei euch tatsächlich auch in der Medienlandschaft? Na, wer setzt die Trends? Also ist der Journalismus den Social Media Themen ausgeliefert und muss da sehr schnell recherchieren oder who's first? Wie würdet ihr das sehen? Ja, und wenn die dann Social viral geht, ist es auch schön, meinst du?
Social Media angewiesen, wo wir sehr stark darauf achten, dass wir nicht zu viel über Social oder auch in unseren Newslettern schon verraten. Es sind immer Teaser-Texte, die wir in den Newslettern haben und dann muss man für die ganze Story eben zu uns klicken. Klar, wir wollen den Kunden natürlich ownen, ja, so wie die TUI auch die App auf den Smartphones haben will und alle anderen Veranstalter auch den Kunden also ownen und nicht über Booking oder Trip.com da irgendwie hinleiten will. So ist es bei uns genauso. Und am Ende ist Social Media auch ein Marketingkanal, ja, und wenn wir, was wir ab und zu mal machen, Auskopplung aus unseren großen Wissenstagen oder Talks im Studio oder aus großen Interviews jetzt mit Boris Hauer, Sanjay Kaske oder auch mit Benjamin Jacobi, dann machen wir kleine, also auf
kleine Snippets
unten, ja, machen. Ziehen wir dann irgendwie 6, 7 Statements raus, die hintereinander geschnitten werden, die sollen ein bisschen Appetit machen, aber den wirklich Gehalt kriegst du bei uns auf der Front.
Wir haben ein großes Glück im Grunde. Zu unserer Verlagsgruppe gehört ja auch Horizont. Das ist das Fach, sozusagen die FOB, Fachmedium für die Marketing- und Medienbranche. Wenn man die Branche anschaut, wer setzt da die Themen? Das ist Horizont der Marktführer. Aber es gibt ganz, ganz viele Podcaster, also fällt mir dein Name ein und ein anderer doch und das ist es dann. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts es in der Medienbranche gibt von Philipp Westermeier, ich weiß nicht.
Ja, absolut.
Setzen auch Themen, wie viel Events es gibt, wie viel kleinere Publikationen, wie viele Eventanbieter es gibt, die alle da, die haben eine große Vielfalt in dieser Branche. Wir haben ja wohl das Glück, dass es in unserer Branche eigentlich B2B-Influencer eigentlich gar nicht gibt. Es gibt ein paar B2C-Influencer natürlich, zum Beispiel über die Kreuzfahrt-Blogger, denke, oder ein paar andere, die spezialisiert sind, oder es gibt die Endverbraucherblogger, die dann irgendwie auch mit Medienagenturen zusammenarbeiten, um dann vielleicht, keine Ahnung, ein Reiseziel zu promoten. Aber im B2B-Bereich gibt es was der einfach nicht. Da haben wir, ehrlich gesagt, vor einigen Jahren operierte Geld vom Krieg, haben wir auch mal Angst gehabt, dass da mal wir hier aufkommen, dass da so ein paar Influencer so wichtig werden, dass sie als B2B eine große Stimme sind.
Ja. Ist aber interessiert. In anderen Industrien ist das stärker.
Ja.
In der Tech-Branche.
Da, ja, absolut.
Tech-Branche.
Absolut.
Tech-Crunch.
Natürlich. Ja.
Sind ja auch wir die Influencer und auch von anderen Medien. Ja,
natürlich.
Sind auch auf Social Media Influencer und leiten dann eben auf unseren Content auf www.de hin.
Aber natürlich nehmt ihr die Diskussionen in Social Media auf, verlängert die natürlich auch bei euch, auch die Kommentarspalten bei euch. Das ist sicher auch ein gewisser Traffic-Generator, wenn es da eine Diskussion gibt. Was waren denn so, wir machen es mal pauschal, was waren denn so die Top-Themen in diesem Jahr bei euch?
Also, der V-Wahl natürlich war ein Thema, ne? Rücktritt von Herbert Fiebig und dann das Rennen der Kandidatinnen und Kandidaten, das war ein großes Thema. Ein großes altes Thema war diese Preisentwicklung. Ne? Also wir sind ja laut TDA-Zahlen, Marktforscher, ist die durchschnittliche Flugpauschalreise, was ja nun bis das Brot- und Buttergeschäft der Reisebüros, Reiseveranstalter ist, seit Corona fast 50% teurer geworden. Das merkt jeder, der selber privat verreist und eine Familie hat. Und dieses große Preisthema natürlich Türkei, da warst du auch da, Alex, dabei, bei Debatten der Türkei und ähnlichen in anderen Destinationen, Griechenland, das ist natürlich ein großes Thema. Wir sehen ja, dass dies ja durch einen starken Endspurt nochmal wieder ganz gut rausgelaufen ist, aber die Zahl der Reisen stagniert ja. Also das ist sogar ein Erfolg, weil sie waren eigentlich dann sogar rückläufig. Aber das ist das große Thema auch, was dieses Jahr war, Preisdebatte hat noch Verwirkung ist auch. Also das war ein großes Thema. Was habe ich vergessen? Ja, KI natürlich, überall in allen Facetten. Genau.
Und natürlich dieses Preisthema, wie es jetzt eben, wie das dann weiterläuft und sich auswirkt. Jetzt haben wir extrem sehr starke Rabatte, wenn man auch den Veranstaltern Glauben schenkt, um ganz, ganz viele Frühbucher zu holen, um eben dann diesen Abverkauf über Dumpingpreise im Lastenbereich dann eben nicht mehr nötig zu machen. Das war ja dann nötig, ne, wenn wir auf die letzte Sommersaison gucken. Aber spannende Entwicklung gibt es genauso in der Kreuzfahrt. Also die ganzen Ankündigungen der Neubauten finde ich hochspannend. Ne. AIDA hat es angekündigt, auch noch weiterzubauen. MSC.
Ja, also die Meyer-Werft ist ausgebucht für die nächsten Jahre. Ne?
MSC kommt gefühlt irgendwie jeden Monat eine Ankündigung. Und Joey Cruises hat jetzt, die Flow kommt jetzt im nächsten Frühjahr, glaube ich, dann sozusagen erstmal alle Ankündigungen dann auf dem Wasser, aber da wird es sicherlich auch weitergehen und da tut sich, glaube ich, sehr viel. Das Segment wächst noch gut, aber wir kommen da sicherlich auch in nochmal einen größeren Preiskampf rein, weil ich habe das Gefühl, dass das Volumen, die Kapazitäten schneller wachsen, als wenn die Nachfrage mitgeht, wird man sehen. Ne? Das sind ja auch immer Ankündigungen für die nächsten Jahre, wo die dann wirklich in Dienst gestellt
werden. Das wird man auch sehen. Gerade MSC treibt ja nun das Kapazitätswachstum, glaube ich, die natürlich nicht so wie AIDA und Joy Cruises zu ganz großen Teil auf deutschsprachigen Markt gehen. Das wird auch dann die Frage sein, wie stark gelingt es MSC mit anderen Weltmärkten. Die sind ja auch schon stark in Lateinamerika und anderen.
Ja.
Wenn sie in den Karibik kreuzen, sind da Argentinier und Brasilianer und Chilenen an Bord und Kanadier. Oder Amerikaner, aber wie weit wird es auch da, was wir erst hatten, das Thema neue Quellenmärkte, Brasilianer, Inder, Chinesen, die das Reisen entdecken. Indonesien, auch ein riesengroßer Quellenmarkt mittlerweile für viele Länder. Riesen, was habe ich zwei, drei Monate? Malaysia, das sind alles Länder, in denen es eine Mittel- und Oberschicht gibt, die das Reisen entdecken.
Genau.
Also
prozentual geringer als in Deutschland, aber in der absoluten Zahl.
Ja, so ist das.
Wenn die alle nach Tromsø gehen, ne?
Also so gesehen, wie weit gelingt es ihnen auch Brands wie MSC, Corona waren alle schon stark in China, da kam Corona, sind alle wieder zurück. Und wie stark es gelingt, ist ihnen eben auch da, diese Quellenmärkte auf ihre Schiffe zu kriegen. Und dann, je nachdem, hängt der Druck ab, auf die europäischen Märkte kommen.
Ja. Haben wir aber auch eine gewisse Veränderung im Kreuzfahrtmarsch, also neben den großen Anbietern mit ihren riesigen Schiffen, die Kapazitäten ja immer erhöhen, indem die Schiffe auch größer werden, steigen ja auch immer mehr kleinere Reedereien noch mit ein. Ne? Also sehr spannend, also liebe Grüße an die AX Expedition zum Beispiel, also finde ich sehr spannend, die jetzt auch nicht unbedingt klein sind, aber schon besonders sind. Dann haben wir ja die Luxusjachten, auch ein Thema. Wie beobachtet ihr das?
Ja, das ist ja kein Wert ohne Gegenwert. Das erleben wir in der Hotellerie genau das Gleiche. Es gibt immer größere Hotels, auch in Städten, aber natürlich immer auch wieder kleine, feine Boutique-Hotels. Ja. Palma de Mallorca ist ein gutes Beispiel, die Innenstadt von Palma. Feine, kleine, hochpreisige Hotels, aber natürlich auch die großen, ein bisschen Bettenburgen. Also so gesehen ist das immer für die eine zahlungskräftige Klientel, auch hier in Deutschland, hier Hapag-Lloyd in Hamburg mit den Expeditionsschiffen. Dafür gibt es einen Markt, die Segelschiffe, also Billigkeitsreisen, aber natürlich für auch eine ausgewählte Klientel.
Ja, genau. Gut, das Politische haben wir jetzt ein bisschen ausgelassen. Wir haben kurz DRV-Wahl erwähnt, da wurde auch viel drüber berichtet.
Kleiner Stichpunkt kommt von dir.
Ja, genau. Ja, sind wir jetzt in ruhigerem Fahrwasser?
Ruhigerem Fahrwasser, ja, das hängt ja immer von den Protagonisten ab. Natürlich ist das die ganz spannende Phase, Klaus hat es ja angesprochen, ne? Es ging in Malaga los mit dem Rücktritt von Norbert Fiebig und dann eben das ganze am Ende war es ja gar kein Duell mehr, aber natürlich spitzte sich so ein bisschen zu. Maria Linhoff und Albin Leudel ist dann in den Ring gestiegen. Ja, also das ist jetzt nicht mehr ganz so spannend, ja, weil es entschieden ist, aber es bleiben die Themen natürlich.
Ja, aber es bleiben ja die Kontroversen und die Ankündigungen. Die Öffnung des VUSR ist natürlich auch ein Thema.
Beispiel, genau, wie viel das dann bringt, wird man sehen, aber es war damit zu rechnen, dass Maria mit diesem sozusagen Schlag dann ausholen möchte, wenn sie eben nicht gewählt wird. Genau, also wir bleiben da dran, für uns ist das immer spannend, sozusagen auch die unterschiedlichen Stimmen aufzunehmen, die Debatte auch ein Stück weit hier und da zu versachlichen, aber in unseren Kommentarspalten eben auch bereit zu sein, alles aufzunehmen, was irgendwie unter unserer Netiquette auch noch passt. Insofern, wir begleiten das, wir legen uns da nicht selber fest, haben wir noch nie getan, haben wir auch dieses Jahr nicht getan. Es gab so einige, die gesagt haben, ja, ihr müsstet euch doch auch positionieren, machen noch die großen Titel vor einer US-Wahl, ne, New York Times, Washington Post etc. auf. Überhaupt nicht, ist überhaupt nicht unsere Linie, das ist nicht unser Verständnis von Journalismus, genau.
Und wir haben ja noch mehr spannende Persönlichkeiten in der Branche, ja, außer die Gewerbepolitik, ne? Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Also
das ist ja das Tolle an der Reisebranche, dass es so viele spannende Persönlichkeiten gibt. Auch im Ausland übrigens, wenn man ganz anderen Menschen mal redet. Also ich sage mal ein Beispiel, ich hatte dieses Jahr auch einen VW-Kongress, fällt mir gerade ein, Bruce.Tipp, das ist die Gründer von G-Adventures, eine Ikone der Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, bemerkenswert, dass eine Professorin die Nachhaltigkeit an der Tourismus-Uni lehrt, hinterher hinging, sich ihr Buch signieren ließ von ihm. Also, auf dem Bunker. Sie hat das Buch von ihm gelesen und ließ es von ihm signieren. Professorin für Nachhaltigkeit in Deutschland. Also, so gesehen, es ist immer interessant. Es gibt so viele interessante Menschen auch. Es gibt in allen Bereichen, in Reisebüros, Reisewirtschaft, Start-ups, digital. Also, das ist das Tolle an unserem Job. Weswegen mir das auch seit so vielen Jahren so viel Spaß macht, weil man immer wieder so viele tolle, interessante Menschen kennt.
Genau. Jetzt können wir so diese Runde aufmachen. Die spannendste, wenn du hast jetzt Bruce.Tipp genannt. Ich bin tatsächlich in dieser Start-up-Welt und sage einfach, okay, die Kollegen zum Beispiel von Onsai in Berlin, die dieses Jahr Start-up des Jahres gewonnen haben, hochspannend, KI-Anwendungen für die Hotellerie, um echte Probleme zu lösen. Also, das sind für mich zu sagen, wo ich sage, okay, es ist nicht nur im Verbandspräsidium, wo Innovation passiert, sondern tatsächlich auch in den Werkstätten, im Maschinenraum unten oder auch vielleicht ja in der Veranstalter- und Vertriebslandschaft, oder?
Absolut, ja. Und wenn wir auf die OTAs blicken, da ist weiterhin viel Dynamik. Der Markt ist, sag mal, offen für die ganze Welt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass chinesische Player da eben auch zunehmend reindringen. Also das ist eben genau wie Klaus sagt, es gibt super spannende Persönlichkeiten und durch die Komplexität der Branche und natürlich durch die Digitalisierung auch viel Dynamik im Markt, gerade im Vertriebsmarkt. Und da wird sich viel tun. Ich finde es auch mega spannend. Insofern schauen wir sehr, ja, sehr munter und mit gutem Mut sozusagen auf das nächste Jahr.
Aufsatz, das ist übrigens nicht nur groß, wir haben über unseren Generationswechsel gesprochen. Alex ist ja 40 Jahre jünger als ich.
Man hört und sieht es.
Obwohl wir beide gleich aussehen.
Das mag wahrscheinlich bei dir die gute Ostseeluft sein.
Ja, das ist die gesunde Luft. Stunde. Na, aber ich wollte sagen, ja, viele in den Zielen unterwegs, auch da gibt es den Generationswechsel. Die UTI ist eine andere Generation. Wir haben noch nicht gerade den jungen Rio-Chef, das ist schon die vierte Generation von Rios, aber auch in Spanien, Griechenland, überall. Da sind jetzt die Jungen daran, die alle gut ausgebildet sind, sehr smart sind, genau wissen, nicht mehr wie Europa, sondern ich mache einmal im Jahr einen Vertrag mit Tobi oder Schaus, dann werde ich mich wieder hin. Die wissen besser als alle anderen, wie Booking und Co. funktionieren und wie sie sich vermarkten müssen. Also auch da ist ein Generationswechsel, dadurch bleibt es spannend.
Genau. Haben auch eine andere Kultur, ne? In einer Art.
Und eine andere Ausbildung mit, ne? Und andere Kultur. Und das ist übrigens auch genau das Spannende für uns. Ja, jetzt gibt es die CEO-Suche bei Schau ins Land. auch bei Altwurf kommen dann neue Leute, zumindest mal einer, neu ins Management, ne? Und Willy Verhoeven wird da vielleicht dann doch nochmal wieder mehr loslassen, wer weiß das schon. Aber das zu begleiten und eben auch durch die Medienmarke, die etablierte Medienmarke, die wir sind und der Zugang zu diesen Protagonisten der Branche und Managern der Branche, Managerinnen, bleibt es auch eben so, die Vielfalt erhalten und auch die Persönlichkeiten immer wieder anzuzapfen, mit denen ins Gespräch zu kommen und neue Persönlichkeiten auf oder alte Persönlichkeiten auf neuen Ämtern sozusagen immer wieder zu begleiten und mit denen Interviews zu führen, auch erste Interviews zu bekommen. Das ist uns auch, kriegen wir auch immer wieder hin. Das ist der große Reiz unseres Jobs und weil wir eben uns auch als ein Stück weit als Marktführer unter den Fachmedien sehen und Relevanzführer, gelingt es uns eben auch ganz oft, exklusive Inhalte zu bekommen. Das macht jeden Tag auch die Motivation unseres Teams aus und das ist einfach toll zu sehen, mit welcher Leidenschaft wir das auch weiterhin begleiten werden.
Und genau aus diesem Grund bin ich auch nach Hamburg gekommen, um mit euch wieder diesen Jahresrückblick zu machen. Wir haben eingeleitet mit Pink Floyd Time. Time is already up, würde ich sagen. Wir hatten gesagt, wir wollen diesmal nicht 2 Stunden reden, sondern maximal eine Stunde, um die Zuhörenden nicht zu überfordern. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Wir müssen natürlich eigentlich noch den ganzen Ausblick machen. Den gibt es dann aber auch wahrscheinlich zum Jahresanfang im klassischen 3B-Gipfel. Den soll es ja auch wieder geben im kommenden Jahr. Insofern danke ich euch ganz herzlich, dass ihr die Zeit hattet. So ein bisschen, wir haben nicht alle Themen behandelt, wir haben nicht alle Fragen gestellt, aber wir haben schnell gesprochen und es ist, ja, du bist dafür bekannt, ne? Und es ist auf jeden Fall eine Challenge, sich diesen Podcast auch 2-mal anzuhören. Wir sagen jetzt, ja, und sich alles zu merken und später wird es mal abgefragt am nächsten FVW-Kongress oder auf einem anderen Event. Alex Krug, Klaus Hildebrand, ganz herzlichen Dank, dass ihr gestern
auf unserer Weihnachtsfeier seid.
Das war mir eine große Freude.
Vielen Dank für deine Begleitung all die Jahre und mit deinem Bock, dass wir kooperieren, da ja auch, dass wir den Wurz einbinden dürfen, diese Farbe auch auf FVW.de haben.
Also wir haben hier ein klassisches Win-Win. Ich habe sehr viel Freude dabei. Jetzt wünschen wir allen, die zugehört haben und bis zum Ende gehört haben, viel Spaß beim Weiterdenken und ansonsten ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media. Mhm.